yet known, in spaceships of the future, these men of courage and daring set out to conquer the universe beyond the known world, lost and trapped in space, with no hope of return.
We're being pulled into the sun.
Watch the skies.
Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Watch the Skies. Natürlich wieder mit ganz viel Science-Fiction-Expertise an meiner Seite. Einmal mit Jacko. Hallo Jacko.
Moin moin.
Und natürlich den Ding Dong. Hallo Ding Dong.
Aloha.
Wir haben einen neuen Film und ich muss gestehen, es war ein bisschen eine kleine Odyssee, diesen Film jetzt zu machen, weil wir hatten ihn schon bei der letzten Aufnahme geplant und dann kam jemand kurz vor knapp, ich nenne keine Namen, Jacko, und hatte dann gesagt, dass der Film da doch nicht im Regal vorhanden ist mehr und wir hatten das Problem, dass, ich nenne jetzt schon mal den Titel, dass Moon, den wollten wir eigentlich ursprünglich besprechen, von Duncan Jones, tatsächlich nirgendwo verfügbar war. Man konnte den nur gebraucht irgendwie nochmal kaufen auf Blu-ray, aber es gab den weder neu noch digital noch auf irgendeinem Streaming-Dienst. Er war völlig verschwunden. Und dann, Jaco, du hattest den jetzt nochmal besorgt gehabt und deswegen war jetzt das dann nochmal möglich, dass wir die Aufnahme machen. Und dann hast du geschrieben, ha, jetzt ist er verfügbar auf Prime Video.
Das Ding Dong geschrieben, genau.
Der Ding Dong hat es geschrieben.
Und ich habe letztendlich auch auf Prime Video geguckt, weil ich einfach keinen Bock hatte, die Blu-ray aus dem Regal zu holen. Aber jetzt habe ich ihn da. Ist ja auch schön.
Genau. Ja, wir hatten uns den Film ausgesucht, weil er so ein bisschen so klassische Science-Fiction-Kunst, aber auch so ein bisschen so Indie-Film, nochmal eher was vielleicht Unbekannteres. Ich glaube, viele heute kennen den so jetzt nicht mehr. Er ist nicht so unbedingt alt, aber na, wir hatten jetzt gedacht, wir machen mal den Moon und ich fange jetzt einfach mal an mit so ein paar kleinen Key Facts. Ich gehe rein mit Regie und Drehbuch ist Duncan Jones. Er hatte mit dem Film auch seinen Durchbruch damals. Hat aber eine Karriere danach gehabt, die eher so ein bisschen ambivalent war. Wir haben nochmal Source Code gehabt. Den Film mag ich tatsächlich auch, aber ich habe den bisher auch noch einmal gesehen gehabt. Danach durfte er die Videospielverfilmung Warcraft machen, die eher so mäßig angekommen ist. Und er konnte nochmal sein Science-Fiction-Lieblingsprojekt Mute verfilmen, welches richtig hart gefloppt ist. Wir haben, 2009 habe ich noch nicht gesagt, genau 2009. Und wir haben in der Darstellerriege einmal Sam Rockwell als Hauptdarsteller, der ursprünglich auch dafür vorgesehen war, wobei als erstes eigentlich Mute verfilmt werden sollte. Und das war so ein Kompromiss. Wir haben Kevin Spacey in Form einer Sprechrolle. Wir haben Dominic McElligott. Und wir haben in kleinen Nebenrollen, die man wirklich nur, ich glaube, zwei oder dreimal im Film sieht, Benedict Wong und Matt Berry. Genau, aber worum geht's denn überhaupt in Moon? Ding Dong, du hast da bestimmt eine kleine Inhaltsangabe vorbereitet.
Das habe ich in der Tat. In der Zukunft bezieht die Erde ca. 70% ihrer Energie aus dem All. Auf dem Mond, oder genauer gesagt auf der dunklen Seite des Mondes, wird der Rohstoff Helium-3 mit riesigen automatisierten Erntemaschinen abgebaut. Menschen benötigt man dafür so gut wie keine und so kommt es, dass die Mondbasis mit nur einer einzigen Person besetzt ist. Im Moment ist dies der Astronaut Sam Bell, dessen einzige Gesellschaft eine KI namens Gertie ist. Echten, direkten Kontakt zu anderen Menschen hatte Sam schon seit mehreren Jahren nicht mehr. Für den Familienvater keine leichte Sache. Entsprechend angeschlagen ist auch seine Verfassung. Aber er hat es fast geschafft, denn seine Ablösung und somit seine Rückkehr zur Erde stehen unmittelbar bevor. Doch bevor es soweit ist, ereignet sich ein fataler Unfall, der dazu führt, dass etwas schier Unglaubliches geschieht. Sam Bell begegnet sich selbst. Aber wie kann das sein? So viel dazu.
Tja, wie kann das sein? Genau, vielen Dank. Ich glaube, das ist so ein Film, wir haben es gerade im Vorgespräch schon gehabt, wo man so ein bisschen Schwierigkeiten hat, ohne direkt gleich ins Spoilern zu kommen. Wir versuchen es trotzdem, um die Essenz so ein bisschen vorher schon mal einzufangen und euch eine Stoßrichtung zu geben und ob ihr den Film gucken wollt oder nicht. Aber ich glaube, wir werden relativ schnell irgendwann zu dem Punkt kommen, wo wir nicht mehr drum rumkommen und sagen, wir müssen jetzt in den Spoilerbereich, weil der Film einfach eine Prämisse hat, die wichtig ist für den restlichen Film und für die Einschätzung, wie wir den Film auch mochten oder nicht. Aber erstmal zu dem Punkt, wie stehen wir denn überhaupt zu Moon? Und da wollte ich erstmal den Jaco fragen. War das deine Erstsichtung? Hast du ihn schon mal gesehen und wie stehst du zu dem Film?
Ja, das war natürlich nicht meine Erstsichtung. Ich bin ja auch davon ausgegangen, letztes Mal, dass er in meinem Besitz ist. Wo sich herausgestellt, nein, das ist nicht so. Ich habe den vor ein paar Jahren im Stream gesehen und sich herausgestellt, ja, bei Amazon Prime, weil als ich ihn jetzt wieder da geguckt habe, ploppte auf Fortsetzen, nochmal sehen. Also war klar, ja, da habe ich ihn gesehen. Das ist so 3-4 Jahre her, würde ich sagen. Und damals hat er mir sehr gut gefallen. Ich habe damals geschwankt, ob ich dem 7,5 oder 8 Punkte gebe. Habe mich letzten Endes für 7,5 entschieden, weil ich bei sowas dann immer eher einen runtergehe und warte auf die nächste Sichtung. So. Und die war jetzt eben gestern. Und mal gucken, ob er mich überzeugt hat oder ob ich gesagt habe, na boah, ne, was hast du da gesoffen? Der ist deutlich schwächer. Kann ja auch passieren.
Okay.
Ja, bei mir war es so, ich habe den vor vielen, vielen Jahren, als es noch Videotheken gab, aus einer eben solchen gekauft. Da gab es zumindest bei unserer Videothek immer so Multi-Buy-Aktionen, nimmst du mehr Filme, kriegst du mehr Rabatt. Und da war der halt dabei, weil es ist ein Science-Fiction-Film und ich mochte damals schon Science-Fiction. Ich weiß aber, dass ich damals nicht so sonderlich von dem begeistert war, weil ich mir, ich sag jetzt einfach mal, was Aufregenderes erhofft hatte. Und für den Podcast habe ich ihn jetzt das zweite Mal gesehen und ich muss sagen, dass ich einige Qualitäten nun mehr zu schätzen weiß. Er stellt aber für mich definitiv keinen, ich sag jetzt mal, Go-To-Science-Fiction-Streifen dar. Heißt, so schnell werde ich den wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr angucken. Thomas.
Ja, ich habe den damals relativ früh gesehen und für meinen damaligen Blog, für meinen Filmblog noch, habe ich die Kritik geschrieben. Und ich habe jetzt gerade nochmal geguckt gehabt, die ist ja übertragen worden auf Movie Break und da habe ich damals 9 Punkte gegeben, das würde ich heute nicht mehr. Aber ich fand ihn sehr, sehr gut und jetzt bei der Neusichtung habe ich die Qualitäten auch wieder alle erkannt. Aber das Genre hat sich vielleicht auch ein bisschen weiterentwickelt, eigentlich gar nicht so sehr, aber es gab nochmal andere Filme und ich glaube bei der Zweitsichtung verliert er auch so ein bisschen an Wirkung und Wirkkraft. Aber ich finde ihn immer noch sehr, sehr stark, weil er halt so Fragen aufwirft, die mir immer gefallen innerhalb, egal welchen Genres, aber vor allen Dingen innerhalb des Science-Fiction-Genres und da bin ich immer dabei. Genau. Und ich habe ihn auf Blu-ray, habe ihn aber tatsächlich auch bei Prime geguckt.
Was ist denn los mit euch? Bin ich der Einzige, der ihn auf Blu-ray geguckt hat?
Ja. Ja, vielen Dank euch beiden. Dann steige ich mal ein zu so ein bisschen Facts und Trivia zum Film und frage euch wieder, wusstet ihr das, wusstet ihr nicht, ist es interessant oder ist es nicht interessant? Und ich würde mal starten mit Kevin Spacey, der damals natürlich noch eine andere, einen anderen Stand hatte in Hollywood. Und,
ein bisschen.
Kevin Spacey hatte die Rolle zugesagt, allerdings nur unter der Prämisse, dass der Film fertig gedreht ist, er ihn sich angucken kann. Und erst dann wollte er entscheiden, ob er quasi Gertie spricht oder nicht. Und das ist dann auch gemacht worden. Und er mochte ihn so sehr, dass er dann direkt zur zum Einsprechen der jeweiligen Dialogzeilen gekommen ist. Und innerhalb eines halben Tages war er dann auch schon mit seiner Arbeit fertig.
Ja Mensch, also für einen halben Tag arbeiten, das verdienen, was er dafür gekriegt hat, würde ich auch machen. Ne?
Lohnt sich auf jeden Fall. Dann gehen wir so ein bisschen in den Effektbereich. Es gibt ja verschiedene Mondszenen und Mondsequenzen, die wir sehen, weil der Film spielt halt auf dem Mond. Da muss man halt auch mal ein bisschen was vom Mond zeigen und wir haben ja auch so Fahrzeugsequenzen und sonstiges. Und die wurden alle mit Miniaturen gedreht. Das war aber gar nicht die ursprüngliche Idee, sondern man wollte die Szenen ursprünglich digital erstellen lassen am Computer und hat dann festgestellt, das würde ungefähr 500.000 US-Dollar kosten. Also gar nicht so viel, ehrlich gesagt, aber schon Geld für so eine kleine Indie-Produktion. Und dann hat man dann gefragt, okay, was würde das mit Miniaturen kosten, wenn wir das nur digital ein bisschen aufarbeiten? Und dann kamen sie auf Kosten von 47.000 US-Dollar.
Und es sieht besser aus.
Ja.
Ja, das behaupte ich auch. Das sieht hervorragend aus.
Meine Güte, was ist denn da los?
Das ist verrückt, oder?
Ja, aber dann muss man sich die Arbeit machen und die Sachen bauen und hinstellen und hinterher wieder wegräumen.
Ja, was ist doch günstiger? Das sind die Leute sind doch froh, wenn sie irgendwie so einen Job kriegen und das machen können. Ne? Sieht besser aus, hält länger. So aus filmhistorischer Sicht sage ich jetzt einfach mal. Ne? Mhm. Kannst du in 20 Jahren noch angucken und schämst dich nicht zu Tode.
Genau.
Ne? Warum macht man es nicht öfter?
So, und 2009 war Roger Corman noch vorbeigekommen und meinte, hey, schmeißt du das weg? Braucht du das noch? Ich habe auch gleich 3 Finger damit gedreht. So, ne? Also, hatten alle was von gehabt.
Ja, das war auf jeden Fall, ja, das fand ich sehr interessant. Ja. Der Film selbst wurde übrigens in 33 Tagen gedreht. Also auch relativ schnell. Das fand ich sehr lustig. Es gibt eine Szene, ich weiß jetzt nicht, ob das ein Spoiler ist oder nicht, aber Sam stößt sich halt einmal in den Kopf. Und das muss natürlich irgendwie dargestellt werden am Dreh. Und dafür gibt es ja Stunt-Leute. Nur an dem Tag, wo das gemacht werden sollte, war der Stuntman nicht verfügbar. Und deswegen hat sich dann Produzent Stuart Fennigan hingestellt und diesen Stunt gemacht, weil er der Einzige war, am kompletten Dreh, quasi im kompletten Crew, der dann, wenn was schief gegangen wäre, nicht die Produktion verklagt hätte. Weil er sie ja selber produziert. So.
Okay.
Das ist ein Argument. Für den nächsten Mission Impossible Film schneiden wir einfach die Produzenten alle ans Flugzeug oder so. Finde ich gut. Aber jetzt mal, ohne Witz, also wie viele Stunts gibt es denn im Moon? Ich glaube nicht so viele. Ich würde mal fast behaupten, das ist vielleicht der einzige. Und da ist der Stuntman nicht da.
Ja.
Das ist auch geil.
Ja, gut, eine Szene fällt mir noch ein. Also, ja.
Okay, dann gibt es zwei. So.
Es gibt zwei.
Genau, dann, ist das, dann haben sie keinen Stuntman. Das ist auch geiles Timing.
Genau, ansonsten, Gertie, der Computer, da können wir ja gleich nochmal ein bisschen drauf zu sprechen kommen, ist tatsächlich eine Reminiszenz an HAL 9000 aus Kubricks 2001 Odyssee im Weltraum. Und nur, dass HAL quasi einen roten Punkt hat und Gertie einen blauen.
Und Gertie hat einen Smiley, mit dem er also Emotionen auch ausdrücken kann.
Gertie hat Smileys, genau. Aber tatsächlich, der Ton und die Inszenierung des Roboters sind ähnlich, also so wie er auch spricht und sowas. Das,
ja.
Es gibt noch ein paar andere kleine Anspielungen. Wir haben so eine Pflanze, die heißt Ripley beispielsweise, weil er ist ja auch Gärtner, Sam. Also solche Kleinigkeiten haben wir überall angebaut, aber da wollte ich jetzt nicht alles aufführen. Ansonsten nochmal zu den Zahlen. Der Film hatte 5 Millionen US-Dollar im Gesamten gekostet. Also nicht unbedingt eine teure Science-Fiction-Produktion.
Billig. Also günstig, billig klingt immer so wertend.
Günstig, ne? Aber er hat auch nur 10 Millionen eingespielt an den Kinokosten.
Gut, aber wer hätte mit mehr gerechnet? Jetzt mal ganz ehrlich. Das ist jetzt nicht der Film, wo sich die Schlangen vom Kino stapeln. Beziehungsweise, ich möchte gar nicht wissen, wie viel im Kinos denn nur gezeigt wurde.
Wahrscheinlich eher wenig.
Ja, ja. Denke ich auch.
Dann kommen wir allgemein zum Film. Wie gesagt, noch keine Spoiler. Wir spoilern nachher. Und vielleicht erstmal die Frage an euch. Wie fandet ihr den Film denn jetzt nach dem Rewatch, nach der Zweitsichtung? Weil wir hatten ja schon angesprochen, der Film hat eine gewisse Prämisse, die wir jetzt noch nicht verraten wollen und darauf basiert vieles. Und hat euch das jetzt irgendwie gefehlt jetzt bei der Zweitsichtung oder sagtet ihr, ah, das funktioniert trotzdem?
Ja, ich fange mal an. Ich stand wieder am Ende des Films da und habe gedacht, wie bewerte ich den? Kriegt der jetzt tatsächlich die 8? Weil ne, das daraus schließt er, hat mir wieder sehr gut gefallen, bin aber jetzt bei 7,5 geblieben. Im Prinzip aus den gleichen Gründen. Ich habe wieder geschwankt und dachte mir aber, na, vielleicht, um diesen halben Punkt noch mehr zu geben, nee, hat mir jetzt das Argument einfach gefehlt, aber er hat mir im Prinzip ganz genauso gut gefallen wie vor 3 Jahren oder so, wo ich ihn gesehen habe.
Ja, ich habe ja eingangs schon gesagt, er hat mir jetzt besser gefallen. Ich konnte bestimmte Qualitäten mehr wertschätzen als damals. Ich gebe dir recht, du hast ja jetzt schon angedeutet, dass der Film bei einer Zweitsichtung vielleicht etwas von seinem Mysterium verliert. Das ist auch so, das hast du ja bei vielen Filmen, die halt einfach mit einer bestimmten Auflösung spielen. Aber das war jetzt für mich kein Punkt, den ich da jetzt groß kritisieren würde. Kannst du auch eigentlich nicht, ne?
Nein, weil ich denke auch, das ist kein Film, der auf einen großen Twist am Ende ausgelegt ist, wo das so das entscheidende Moment ist, oh, das hat den Film jetzt geil gemacht. Also finde ich zumindest nicht.
Ja, es ist jetzt kein The Sixth Sense oder sowas.
Genau.
Oder
wo dann
richtig, der vom Twist lebt. Und wenn du den kennst, ist es halt schon, ja, nur noch okay höchstens.
Ja, so ging es mir auch. Und was der Film halt eher in den Vordergrund ja stellt, sind einmal die Performance von Sam Rockwell, die ich hervorragend finde.
Ist gut, ja.
Und wir haben natürlich auch diese Inszenierung dieser Station, des Mondes, diese Isolation tatsächlich, auch von Sam, der da 3 Jahre ja schon irgendwie so rumgammelt und seine kleine Stadt baut beispielsweise, seine Pflanzen hat, die er pflegt und also so auch so eine gewisse Routine und der Film lebt viel davon, dass du wirklich auch das nachvollziehen kannst. Also dass er da schon 3 Jahre wohnt, also das siehst du und erfährst du einfach und lebst du tatsächlich auch, also erlebst du in dem Film. Das ist das eine. Und ich mag Gertie total. Ich find den Roboter Gertie, der ist einfach großartig. Schon wenn er anfängt mit seiner wohlwollenden Computerstimme zu reden und ständig Sam helfen will an verschiedensten Stellen und dann immer dieser Smiley dazu kommt, den Jaco ja schon angesprochen hat und dann gezeigt wird, wenn er nachdenkt, dann bewegt er sich immer. Wenn er fröhlich ist, dann zeigt er einen das auch. Und wenn er sich Sorgen macht, dann zeigt er auch so ein Sorgesmiley. Weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde das einfach großartig an diesem Film. Gertie ist mein absolutes Highlight.
Ja, wobei ich zu Gertie sagen muss, das mache ich erst im Spoiler-Teil. So, mhm. Ne? Aber man ist am Anfang vielleicht auch ein bisschen zwiegespalten, was Gertie angeht. Sagen wir mal so. Ne? Mhm. Und gerade wenn man Helen 9000 kennt, an dem er ja eindeutig angelehnt ist, das muss aber auch keiner erklären. Ich meine, das ist ja fast jede künstliche Intelligenz in solchen Filmen nach 2001. Was ich bei Gertie ganz cool finde, dass er manchmal wirkt wie so eine Helikopter-Mutti und ihn dauernd fragt, ah, du hast heute noch nichts gegessen, soll ich dir was zu essen bringen? Also manchmal auch gerne, um abzulenken, wenn das Thema so, ne, wie das Kind, das dann fragt, wo kommen denn die Babys hier? Oh, du hast heute aber noch nichts gegessen. So, ja, ne, hast du Hunger? Willst du Snickers? So, das finde ich halt ganz lustig, dass er dann so auch immer ein bisschen versucht, so vom Thema abzulenken.
Ja, geht mir genauso. Jacko, du hast schon ganz richtig gesagt, man kann eigentlich, oder ich kann da jetzt gar nicht so, ohne zu spoilern, irgendwie drauf eingehen, wie ich zu der Figur, in Anführungszeichen, des Gertie stand. Er hat mich aber ein bisschen an Silent Running erinnert. Mhm. Den kennt ihr bestimmt auch, Lautlos im Weltraum, müsste der deutsche Titel sein. Da ist er auch so ein kleiner, knuffiger Roboter. Mhm. Und da hat er mich irgendwie auch so, der sieht ganz anders aus, aber so von diesem, so wie du es gerade beschrieben hast, so dieses Knuffige, was er manchmal an den Tag legt, so. Hat mich daran halt erinnert.
Ja, wobei man sagen muss, der Film hat auch viel von Silent Running.
Ja.
Auch wieder dieser einsame Typ halt im Weltraum, der da so seinen Alltag mehr oder weniger, auch gerne mit Pflanzen und so, das hat ja alles schon, es geht schon stark in die Richtung von der Atmosphäre.
Mhm. Hm? Mhm. Ja, absolut.
Ja. Was Moon relativ schnell für mich so faszinierend macht, ist einmal der Soundtrack, den würde ich gerne nochmal erwähnen, weil diese Musik, die Moon begleitet die ganze Zeit, die fand ich sehr, sehr schön und die hat mich auch sofort gecasht wieder, als die ersten Minuten lief. Ne, wenn dann so dieses ruhige Piano ist es ja eher so, was dann so durchläuft und immer dann die Außenszenen zeigt. Und ich finde die Basis total schön, ich finde die Inszenierung total gut. Sam Rockwell haben wir gerade schon angesprochen und was der Film von Anfang an schafft, ne, den Rest können wir ja in den Spoilerbereich machen, ist so ein Mysterium aufzubauen. Mhm. Ne, also wir haben es ja jetzt in der Inhaltsangabe schon gesagt mit dem Sam trifft auf Sam und dann ist die Frage, was ist jetzt passiert? Wieso ist das so? Ist das echt? Ist das nicht echt? Warum passiert das überhaupt? Und daraus ergeben sich ja viele, viele Dinge, die mich immer wieder auch wenn ich es weiß, quasi in diesem Film so reinsaugen. Auch einfach, weil Sam Rockwell eine richtig tolle Performance einfach abliefert.
Ich hätte noch was zum Thema Musik, aber das will ich auch nur im Spoiler-Bereich sagen. Deswegen aber vielleicht erinnert er mich dran, falls ich es vergesse, der Song, der immer kommt, wenn sein Wecker angeht.
Der Wecker.
Ist hervorragend. Aber das geht halt nur im Spoiler-Bereich jetzt. Aber nicht, dass wir das vergessen, weil das fand ich sehr gut. Da habe ich sehr laut gelacht.
Okay. Jetzt gucke ich mal kurz auf meinen Zettel.
Also ich glaube, was man noch sagen kann, was wir noch nicht gesagt haben, ist, dass das Ganze relativ kammerspielartig wirkt.
Stimmt.
Ja. Also wir haben kein Spektakel, es ist kein effektlastiger Film, sondern es ist etwas so Ruhiges, Gediegenes. Es hat so einen Mystery-Aspekt mit drinnen. Es geht aber ganz viel auch, ich sag mal so, um das Menschliche und um Einsamkeit. Und darauf kann man sich, glaube ich, oder sollte man sich einstellen.
Ja. Also das ist ganz richtig, wie ich vorhin schon gesagt habe, das ist kein Twist-Film, obwohl es natürlich eine Art Twist irgendwo auch gibt und auch ein gewisser Spannungsmoment dann irgendwann entsteht, wenn man den Film zum ersten Mal guckt, aber das ist, glaube ich, gar nicht der Aspekt, warum man den Film gucken sollte oder was den so qualitativ gut macht. Es ist wirklich eher das Zwischenmenschliche, das Empathische, was der hat und diese Fragen, die der aufwirft, dieses Emotionale, was der hat. Also wenn sich jetzt auf so einen spannenden Science-Fiction-Thriller einstellt, der sollte... Naja, das ist vielleicht dann doch nicht das Richtige. Also ein reiner Genre-Reißer ist das halt überhaupt nicht.
Nee, also ich denke, wir haben ja jetzt Silent Running schon angesprochen. Wer Silent Running kennt oder, es hat mich auch ein bisschen erinnert an sowas wie Interstellar oder Ad Astra oder von mir aus auch Der Marsianer.
Ja.
Wenn man diese Art von Filmen ungefähr mag, ne, dann könnte ich mir gut vorstellen, dass man auch Moon mögen wird.
Mhm. Genau.
Gibt halt kein Actionfest in dem Film.
Ja, und auch nicht Hans Zimmer, der sich einen Wolf orgelt wie Interstellar. Also.
Aber den müssen wir auf jeden Fall auch nochmal machen irgendwann.
Oh ja, bitte. Ich brenne drauf.
Ich habe den jetzt nicht als so genial in Erinnerung, aber okay.
Ja, eben nicht. Da kann ich mal richtig drüber her. Da kann ich richtig drüber herziehen.
Ich mag den.
Also Thomas, du weißt, worauf du dich einlässt, wenn wir Interstellar machen, ne? Dann bist du wieder allein auf weiter Flur.
Ja, ich merke schon.
Ja, Hot Take, mit Abstand schlechtester Nolan-Film. und trotz The Dark Knight Rise, der auch nicht gut ist, aber Interstellar ist auch gut. Ja.
Oh je. Okay, wir schweifen ab, aber versprochen, den machen wir auf jeden Fall. Dann könnt ihr den reinhören. Vielleicht verlinken wir dann später dann auch nochmal. Das wird spannend. Okay, genau. Dann würde ich jetzt hier mal den Deckel drauf machen. Wie gesagt, ihr habt eine Einschätzung von dem Film von uns. Wie gesagt, Inszenierung haben wir gesagt, Sam Rockwell haben wir gesagt, eher ruhig. Ne? Vielleicht ein bisschen philosophisch, geht um die Fragen, die er aufwirft. Kammerspiel war Thema, Inszenierung ist top. Macht das gerne, ist ein richtig schöner Indie-Science-Fiction-Film. Und jetzt würde ich dann den Spoiler-Bereich aufmachen. Und ihr dürft, Feuer frei. Was wollt ihr als erstes ansprechen?
Von mir aus gerne das, dieses Rätselraten, was ich persönlich hatte. Wir haben im Vorgespräch schon mal, ich habe eine Deutung gebracht, bei der hat Jaco gesagt, die war ihm jetzt gar nicht so.
Ich habe da auch nicht das so interpretiert.
Nee, aber es macht total Sinn, was du sagst.
Ja, ja.
Auch bei der Erstsichtung hatte ich diesen Eindruck nicht. Ich war schon eher auf der Fährte, wie es dann tatsächlich war. Aber ich glaube, du hast recht, man kann total auf dieser Schiene fahren. Das will der Film wahrscheinlich auch. Also von daher, bitte.
Also ihr da draußen wisst jetzt noch gar nicht, wovon wir hier reden.
Ja.
Mein Rätselraten am Anfang bestand daraus, dass ich mich gefragt habe, ob er nicht, also ob Sam nicht möglicherweise eine Persönlichkeitsstörung entwickelt hat und ob sein Gegenüber, das er sieht, womöglich nicht einfach nur eine Einbildung ist. Denn es gibt einige Szenen, die das auch, ich sag mal, durchaus unterfüttern, bewusst. Ne? Wir haben so Momente, wo die beiden Sams sich gegenüberstehen. Und so von der Interaktion her wirkt es nicht ganz normal. Oder wenn der eine sagt, darf ich dir die Hand geben und der andere akzeptiert es nicht, dann sind es für mich persönlich so Hinweise auf, okay, womöglich ist da gar niemand und er spricht mit einer Illusion, ne? Und ich habe mich auch gefragt, ob der Roboter womöglich böse sein könnte, ne? Weil wir kennen es ja aus bestimmten Filmen auch so, dass die Roboter nicht immer die nettesten sind. Und da habe ich mich schon gefragt, so, weil auch da gibt es Momente, wie wir haben, Sam bekommt gesagt, dass die Verbindung, die Transmission von Mond zu Erde nicht richtig funktioniert, ne? Und dass man keine Direktverbindung kriegt, sondern nur Videonachrichten, die halt mit der Zeit irgendwann ankommen, also quasi zeitversetzt. Wir sehen aber, wie Gertie mit jemand von dieser Firma kommuniziert. Und als Sam um die Ecke kommt, wird das Ding schnell ausgeschaltet. Und dann komme ich natürlich direkt auf sowas, hey. Die wollen dem Böse mitspielen, auf die eine oder andere Art und Weise, ne?
Ja, definitiv. Also das meine ich jetzt Ambivalente, was ich von Anfang an eigentlich zu Gertie hatte. Weil man kennt es ja eben, diese künstliche Intelligenz, die dann ja letzten Endes auch nur einen Auftrag erfüllt. Ich meine, das ist quasi das Werkzeug dieses bösen Konzerns, der wirklich böse ist, aber ne, so werden die auch mal dargestellt. Und ja, dass der im Prinzip auch nur seinen Auftrag hat und eben Sam benutzt, manipuliert, so wie es im Sinne der Firma ist. Also der Eindruck kommt ja relativ schnell. Und ich finde es eigentlich tatsächlich ganz gut, dass sich herausstellt, dass Gertie natürlich klar im Auftrag der Firma handelt, aber dass dieser Beschützerinstinkt für Sam am Ende doch größer ist.
Mhm.
Ich meine, das liegt sicherlich auch in seiner Programmierung, weil die Programmierung sagt, er muss auf ihn aufpassen und er soll gucken, dass ihm nichts passiert. Aber man kann da halt auch so eine Art Emotion reindeuten.
Ja.
Von wegen, der wäre in einem emotionalen Zwiespalt und entscheidet sich dann für seinen, ich sag mal in Anführungsstrichen, Kumpel. So. Ne, und das macht es dann wieder, das ist sowas, mit dem ich gar nicht gerechnet habe, zumindest beim ersten Mal gucken.
Ja.
Und das war, fand ich auch wirklich schön. Das hat auch nochmal so eine emotionale Ebene drin, mit der man gar nicht rechnet eigentlich, weil man ja immer diesen bösen Roboter im Prinzip im Hinterkopf hat.
Mhm. Ja, ja. Und das Schöne ist auch, dass es relativ lange dauert, bis diese tatsächliche Gewissheit einsetzt. Ne?
Ja, es könnte bis zum Ende sein. Ich glaube, wirklich final, wo er dann nochmal ihn darauf hinweist, hier, dann musst du aber auch meine Datenbank irgendwie löschen, damit die. Also da ist ja klar, okay, er will ihm wirklich nichts Böses, er will ihm sogar helfen, aber das ist ja wirklich kurz vor Schluss des Films.
Ja, und da wirkt es auch fast schon so wie so eine menschliche Freundschaft. Mhm. Ne? So
ja, dieses, genau.
Es wirkt nicht mehr wie einfach nur eine Maschine, sondern es wirkt wirklich wie, naja, der hat auch 3 Jahre lang mit dieser Maschine verbracht, ja? Was wirkt so, als hätten die eine emotionale Basis zueinander aufgebaut.
Naja, und im Prinzip ja noch länger. Ne?
Noch das länger, genau.
Einen Exemplar, aber so, wir haben es ja noch nicht gesagt, also es handelt sich hier tatsächlich nicht um ein Hirngespinst, sondern um einen Klon. Und im Prinzip alle 3 Jahre wird eben der Klon, ich heiße ja so, das ist ein 3-Jahres-Vertrag. Sam muss 3 Jahre auf dieser Basis verbringen und dann darf er wieder nach Hause zu seiner Frau und seiner kleinen Tochter. Und Sam steht jetzt 2 Jahre davor, 2 Wochen vor dem Ablauf dieser 3-Jahres-Frist. Und de facto ist es aber eigentlich so, dass nach 3 Jahren die Klone eigentlich nur ausgetauscht werden, beziehungsweise sogar ein Verfallsdatum haben, falls sie denn doch nicht nach 3 Jahren in diese Kapsel gehen und da mehr oder weniger eingestanzt werden, wo sie denken, sie werden nach Hause geschickt. Das sieht man ja auch bei ihm dann, dass er dann langsam mehr oder weniger auch wirklich zerfällt. Und dann kommt eben immer ein neuer Klon, der aber auch glaubt, er wäre dieser Sam, der gerade seinen Dienst da angetreten hat. Also so eine Endlosschleife im Prinzip.
Ja, und jetzt kannst du eigentlich den Weckerton ansprechen.
Achso, der Weckerton, ja. Genau, Sam wacht ja immer auf zu dem Song I'm the One and Only. Und das ist halt natürlich in Bezug darauf, dass das natürlich nicht ist, ziemlich lustig. Mhm. So, fand ich halt geil.
Ja, ist geil.
Deswegen ist mir Gertie natürlich auch vor allen Dingen in Erinnerung geblieben, weil er halt nicht der Böse ist, sondern tatsächlich mal irgendwie ein sehr hilfreicher Roboter-KI ist, der auch tatsächlich Emotionen damit aufbaut, dass er diese kleinen Smileys hat. Das ist total geniale Idee, ehrlich gesagt. Ne? Ja. Weil du ja sonst immer diese monotone Stimme hast und dann denkst du die ganze Zeit so, was will er jetzt eigentlich von mir? Und dann kommt dieser Smiley und denkst du, ah, okay, ja, cool. Und auch wieder Inszenierung, du siehst ja, dass er so einen kleinen Kaffeehalter an der Seite hat, wo immer der Kaffeebecher draufsteht, ab und an und total verdreckt auch, also da hat Sam tatsächlich nie sauber gemacht, aber das sind so kleine Details einfach, die dir dieser Film immer wieder präsentiert und er spielt von Anfang an ja damit, ne, weil du hast ja dann den Unfall an der Sammlermaschine da, weil Sam ja langsam zerfällt von seiner DNA ja vermute ich mal. Und dann hast du ja diesen Sprung, dass der neue Sam ja aufwacht und du denkst erst im ersten Moment so, hä, wie ist er denn da jetzt hingekommen? Und jetzt geht's ihm wieder gut und dir ist ja nicht so ganz, also nicht direkt klar, dass das ja ein neuer Sam ist, sondern das wird ja erst so im Laufe und damit spielt er ja viel, ne? Wer ist der neue Sam? Bildet er sich das ein? Das ist eine total coole Perspektive, die ist mir vorher auch nicht eingefallen. Ich hatte dann auch irgendwie relativ schnell das mit dem Klon im Kopf. Dann findet er ja den anderen Sam, dann muss er helfen, ne? Dann hast du die Frage mit Gertie, ist Gertie gut oder schlecht, ne? Also der Film spielt sehr, sehr lange mit dir. Und das ist total gut. Und was der Film halt auch macht, am Rande zumindest, ist ja diese Kapitalismuskritik aufzuwerfen. Darum geht's ja die ganze Zeit, ne? Weil du hast ja diesen ursprünglichen Sam, der ist wieder zurückgeflogen, der hat wahrscheinlich irgendwie einen Vertrag gemacht, hat ordentlich Kohle dafür bekommen und hat dann sich bereit erklärt, dass er von sich Klone herstellen lässt, die da quasi dann 3 Jahre alleine oben arbeiten, weil es ja günstiger ist irgendwie, als wenn du eine große Crew hast. Und die werden dann immer wieder ausgetauscht. Und dann stellt sich ja dieser philosophische Aspekt ja mit ein, ne? Weil der neue Sam ist ja quasi direkt sich bewusst, dass er ein Klon ist. Der alte Sam hat einfach diese Erfahrung und sein ganzes Wissen und denkt sich so, nee, das kann einfach nicht sein. Und da kommt ja dieser Aspekt mit, wer bin ich denn tatsächlich? Was bin ich denn überhaupt? Und wenn ich ein Klon bin ich überhaupt ein Mensch? Existiere ich überhaupt? Was sind meine Erinnerungen? Was bin ich, ne? Das spielt der Film ja sehr, sehr viel auch aus. Und dann natürlich, da würde ich jetzt den Schlusspunkt machen, dann gebe ich wieder an euch, diese Dynamik tatsächlich zwischen diesen beiden Sams mit ihren völlig verschiedenen Charakteren auch, ne, weil dieser ursprüngliche Sam ist ja sehr aufbrausend und der 3 Jahre ältere Sam, der ist so, ja, ich habe schon was erlebt, ne, und war jetzt sehr, sehr, sehr lange einsam und brauche menschlichen Kontakt, so, und bin viel, viel ruhiger. Das war einfach cool.
Ja. Ja. Gerade das fand ich auch sehr spannend, als die beiden dann aufeinandertreffen, mehr oder weniger. Und du siehst halt, also der ältere Sam, der jetzt quasi kurz vor der Rente steht, mehr oder weniger, sieht halt in dem neuen Sam sein altes Ich. Er sagt ja auch früher, ich war sehr aufbrausend und ich habe oft die Kontrolle verloren und hatte deswegen auch Eheprobleme und so weiter und so fort. Und der neue Sam, der jetzt gerade zum Leben erweckt ist, das ist quasi eher vor wahrscheinlich genau 3 Jahren. Und du siehst diesen absoluten Unterschied dieser beiden Charaktere. Also da ist er irgendwann hingekommen durch diese 3 Jahre Isolation, auch diese Sehnsucht, wieder nach Hause zu kommen und dieses Besonnene, wie ihn quasi das Leben da so ein bisschen geerdet hat, auch ein bisschen zu sich selbst finden. Und auf der anderen Seite diesen total hitzköpfigen Highsporn. Und das ist halt total spannend zu sehen. Also das ist wie so eine Zeitreise eigentlich. Und zwei völlig verschiedene Menschen, obwohl es ja im Prinzip die gleiche Ausgangssituation ist. Das fand ich sehr spannend.
Mhm. Jetzt überlege ich gerade, irgendwas wollte ich noch ansprechen. Achso, dieser Konzern, der ist ja 3-mal, ist er glaube ich zu sehen. Wir hatten das ja angesprochen mit dem Live-Feed. Und da stecken übrigens die beiden Schauspieler drin, die ich vorhin erwähnt hatte. Also quasi Benedict Wong, den man ja als, wie heißt der Zauberer eigentlich, aus Marvel, aus dem Marvel-Film kennt. Und Matt Berry als Laszlo aus Küche, Zimmer, Sarg, hatte ich fast gesagt, aus der Serie. Okay. Genau. Das habe ich aber jetzt auch, damals waren die ja noch nicht so, da war ja auch noch nicht so bekannt, die beiden. Und jetzt dachte ich mir die ganze Zeit so, hä, die beiden kennst du doch, die da auf dem Bildschirm zu sehen sind. Und als ich die Darsteller vorne geguckt hatte, okay. Also witzig, in was für Nebenrollen manche Leute dann irgendwie in so Kleinstproduktionen irgendwie mal gespielt haben. Mhm. Ich fand aber tatsächlich, das ist so ein Kritikpunkt, den ich habe, diese Endsequenz, die der Film uns ja später dann offenbart, ne? Also ich springe jetzt tatsächlich mal einfach mal ans Ende, weil wir haben ja diese Kapitalismuskritik angesprochen gehabt. Niemand auf der Erde weiß, dass es dort Klone gibt, und ich gehe auch von aus, dass diese Technologie vermute ich eher negativ, also ne, verboten auch noch ist. Da ist sie einfach durchgeführt worden, und am Ende schafft es ja dann ein Sam zurück auf die Erde. Übrigens ein sehr, sehr schöner emotionaler Aspekt die ganze Zeit, weil der neue Sam versucht ja den alten Sam dann zurück zur Erde zu bringen, obwohl der ja immer mehr zerfällt, und trotzdem hat er die Hoffnung von wegen, ich schicke ihn, ich bleib hier, ich übernehme die 3 Jahre und so. Und dann hast du leider aber diese letzten 10 Sekunden, wo dann so diese Sprachaufnahmen von der Erde kommen und dann kurz gesagt wird, ja, ist er jetzt ein Klon, hat er überhaupt Mitspracherecht, und die Aktienkurse des Unternehmens sind gefallen. Das hätte es meiner Meinung nach gar nicht gebraucht.
Das ist ein illegaler Einwanderer, wird mehr oder weniger gesagt.
Ne? Das hätte ich tatsächlich gar nicht gebraucht. Ich hätte auch einfach vorher Schluss sein können. Das wäre für mich besser gewesen. Ich weiß nicht, wie es euch dabei ging.
Stört mich gar nicht. Ich finde das sogar gar nicht schlecht, weil dem dann nochmal so dieses Pessimistische so ein bisschen drangehängt, weil du hattest, im Prinzip hast du dein Happy End eigentlich schon ein bisschen vorher, will ich mal sagen, weil dieser ältere Klon, das muss man dazu sagen, der hat ja die ganze Zeit die Sehnsucht nach Hause, zu seiner Frau, zu seiner kleinen Tochter zurückzukehren, aber sieht ja immer nur so aufgezeichnete Bilder und hat so seine alten Erinnerungen im Kopf. Und als sie dann mal so einen Livestream im Prinzip zur Erde hinkriegen, stellt er fest, seine Tochter ist inzwischen schon 15, seine Frau ist schon vor ein paar Jahren gestorben, aber der scheinbar echte Sam ist schon lange wieder auf der Erde. Und das ist ja im Prinzip für den realen Sam gab es dieses Happy End, was ihm natürlich verwehrt ist, aber ja, also ne, da wächst jetzt niemand als Waise auf oder so. Also die Familie hat ja irgendwie wieder zusammengefunden. Pech für ihn, er ist halt nur der Klon, der natürlich die gleichen Empfindungen hat. So, aber im Prinzip gab es ja schon ein Happy End. Und das Makabre dabei ist aber nicht für ihn, so ein bisschen. Ne? Aber wie gesagt, ich finde diese Idee am Ende gar nicht so schlecht, weil es nochmal aufgreift, diese Konzerne, auch wenn da jetzt aufgedeckt wird, oh, da oben wird geklont und die betreiben dann eine ganz große Schweinerei, haben wahrscheinlich noch dann so die Macht, die Medien so zu lenken von wegen, ja, wer ist der denn und was hat der denn, und wird so eine Schmutzkampagne nochmal rausgeholt, wie es vielleicht auch heute Konzerne machen, vielleicht in Anführungszeichen, oder Politiker, wenn ihr Ansehen beschmutzt wird und die dann eben ihre Macht auspacken, um diese Leute zu diskreditieren. Also ich fand das jetzt nicht schlecht.
Mhm. Ah, ich stehe, glaube ich, so ein bisschen dazwischen. Ich kann es verstehen, was Thomas meint, und ich glaube, ich sehe es ähnlich tatsächlich, dass es, ich meine, du hast auch recht, ne? Man kann das immer noch pessimistisch deuten, aber es wirkt ja trotzdem schon so, als da wird jetzt ein Umdenken stattfinden, da werden jetzt Untersuchungen angesetzt werden, ne? Das wird irgendwie eine Tragweite haben, und es wird höchstwahrscheinlich, zumindest gehe ich davon aus, vielleicht keine Klone mehr auf dem Mond geben. So.
Also zumindest wurde das Thema ja schon mal in der Öffentlichkeit schon mal angesprochen. Mhm. Damit ist es in den Köpfen der Leute.
Genau, es ist im öffentlichen Diskurs drin, und dementsprechend würde ich jetzt einfach mal sagen, wird es wahrscheinlich ein Ende haben. So gesehen gibt es natürlich so einen Lichtblick, aber ja, der Pessimismus ist natürlich trotzdem noch gegeben, weil ich meine, die Sams, die Klone waren, die hatten halt ihr eigentlich nur ihr Arbeiterleben. Die hatten ja eigentlich keine echte Existenz. Ne? Das war einfach nur, wir sind da zum Arbeiten. Wir sind eine Art Wegwerfprodukt, nenne ich es jetzt einfach mal. Ne? Wir haben eine sehr kurze Halbwertszeit, und ja, mehr ist da nicht. Ne? Wir haben ein Ablaufdatum und wir sind ersetzbar.
Genau.
Ja, wir haben kein echtes Leben, keine echte Persönlichkeit. Ne? Das ist natürlich schon eine bittere Pille, die mich aber auch irgendwo an Solaris erinnert hat. Da hatten wir es ja auch mit den Gästen, wo es darum ging, wann ist ein Mensch und wann liebt man und so weiter und so fort. Ne? Auch in diese Kerbe schlägt das Ganze. Und das ist natürlich immer für mich persönlich so spannend, so diese Existenzfragen. Ne?
Ja, total. Ich finde, das ist eine sehr eindeutig Solaris-Thematik einfach. Ne? Oder Blade Runner von mir aus auch im weitesten Sinne. Ne?
Oder Blade Runner, genau.
Genau, ne? Ja, auch wenn wir jetzt wissen, das ist im Prinzip kein echter Mensch, aber er hat ja alle Voraussetzungen, die ein echter Mensch hat, inklusive seiner alten Erinnerungen, seiner Emotionen, die ihm eingepflanzt wurden. Mhm. Und welches Recht hat er denn nicht daran zu glauben oder das als echt zu fühlen?
Ja,
ja, das ist halt eine schwierige Frage, so, weil natürlich hat er die irgendwo auch. So, der fühlt ja, der hat ein Bewusstsein und darf man den dann einfach so verschrotten? Nein, natürlich nicht irgendwo. Ja? Es wird aber einfach gemacht.
Ja, das Perfide ist ja, er wird ja nicht mehr verschrottet, er zersetzt sich ja sowieso, weißt du, wie so eine Eintagsfliege.
Ja.
Es ist ja nicht so, dass man sagt, das sind 3 Jahre rum und dann brauchen wir den nicht mehr, ne? Da kommt er auf den Müll, sondern der fällt ja wirklich regelrecht auseinander. Das sieht man ja auch in dem Film, wenn ihm die Zähne ausfallen und er sieht ja immer elendiger aus. Ne? Also das ist ja das Gemeine, der ist wirklich nur einzig und allein zum Arbeiten da und dann stirbt er.
Und wenn man das mal weiterdenkt, ich meine, die haben ja im Prinzip schon Roboter wie jetzt Gertie, so, die, warum setzt man nicht einfach Roboter ein, auf diese, die diese Arbeit genauso machen können? Ne? Wahrscheinlich hat diese Person dann noch, also diese Klone noch irgendeine andere Fähigkeit, wie auch immer, aber man lässt sie bewusst in dem Glauben, dass sie Menschen sind. Und gibt ihnen mit diese, damit so ein bisschen Hoffnung auf, also so ein Ziel, ja, ich komme nochmal nach Hause und so, und das ist ja das Perfide. Wenn man die gleich in dem Glauben lassen würde, was echt, du bist eine Maschine, mach deinen Job, dann würde die ja auch nichts sagen. Mhm. Dann wäre ja alles gut. Dann würde die einen Job erfüllen und fertig. Aber so spielt man bewusst damit aus irgendeinem Grund, und das ist ja das Hinterfotzige dabei.
Ja, voll. Haben wir ja auch bei, ihr kennt ja bestimmt die Serie Westworld.
Ja.
Da haben wir es ja auch mit drin. Also gerade in der ersten Staffel, die man auch gut für sich stehen lassen kann, finde ich persönlich. Die hat zwar eigentlich so ein gewisses offenes Ende, aber ich finde, die kann man gut für sich stehen lassen. Da haben wir das ja auch sehr eindringlich nochmal, auch weil es auf eine Staffel gestreckt ist. Dementsprechend ist diese Realisierung und diese Konflikte, die damit einhergehen, die wir hier innerhalb von einem kurzen Zeitraum haben, haben wir dort halt nochmal viel weiter ausgedehnt. Ne? Dadurch, dass wir halt einfach mehr Zeit haben im Serienformat.
Mhm.
Ja.
Okay. Genau, philosophische Aspekte haben wir schon angesprochen. Fragen nach, was ist Mensch? Was bin ich tatsächlich? Ich würde jetzt nochmal einwerfen, Sam Rockwell. Hatte ich ja schon gesagt, fantastische Performance. Weil er tatsächlich, also man hat ja wirklich das Gefühl, das sind zwei verschiedene Menschen. So, also ne, der eine Sam, der eher so ruhiger geworden ist, der auch auseinanderfällt, so wie du es gerade angesprochen hast, und dann den anderen, den neuen Sam, der erstmal so ein bisschen so für sich realisieren muss, wo stecke ich jetzt hier drin und alles kacke und ist auch ein bisschen aggressiv und die beiden kabbeln sich ja auch, ne, und zerstört ja auch seine Stadt, die er gebaut hat. Ist ja auch ein sehr emotionaler Moment, ehrlich gesagt, weil wenn du weißt, wie viele Stunden da drin stecken, und Gertie sagt ihm ja auch noch, wie viele Stunden er dafür gebraucht hat, um das herzustellen. Und trotzdem hast du dann später dann irgendwie dann auch so, dass er dann checkt, okay, ich muss aber irgendwie was mal ändern, ich muss dem anderen Sam helfen. Das fand ich richtig toll. Also dieses Kammerspiel mit sich selber, mit Rockwell versus Rockwell, fand ich richtig gut. Und das fand ich auch bei der Zweitsichtung jetzt richtig gut.
Absolut.
Kann man nichts gegen argumentieren. Sam Rockwell ist fantastisch in dem Film.
Ja, okay. Habt ihr noch was ihr ansprechen wollt?
Nee, ich glaube jetzt nicht so wirklich.
Ich glaube, im Grunde haben wir tatsächlich alles gesagt.
Okay, ich würde vielleicht nochmal auf die Mondsequenzen zu sprechen kommen. Wir haben ja am Anfang gesagt, mit den Miniaturmodellen und sowas alles. Und dass die richtig gut aussehen. Und das würde ich nochmal bekräftigen. Ich finde, die sind richtig, richtig gut. Also egal, ob jetzt die Mondbasis zu sehen ist mit den parkenden Fahrzeugen, wie die Fahrzeuge da runterfahren, oder halt auch später, wenn Sam dann immer rausfährt oder auch diese Radarstationen findet, die ja das Signal abblocken, das sieht richtig gut aus. Es ist einfach so.
Ja, das Ding ist, man sieht ja auch nicht, dass es Miniaturmodelle, man sieht, dass es vermutlich kein CGI ist, dass es handgemacht ist.
Genau.
Aber es hätten auch lebensgroße Modelle sein können. So original nachgebaut. Also ich finde, man sieht das nicht. Mhm. Und das spricht ja dafür, wie hervorragend das ist. Und das für das kleine Geld. Jetzt mal ehrlich, macht das doch alle bitte.
Ja, genau.
Wieder ein Rant gegen die CGI-Firmen. Nein, ich meine, es ist auch CGI-Firmen haben ihre Berechtigung. Auch die Mitarbeiter,
natürlich,
haben es ja schon mal gesagt, ne? Auch das ist Kunst. Das will ich damit gar nicht sagen. Aber
nein.
Rein von der Langlebigkeit dieser Effekte. Ich habe es schon 1000 Mal gesagt, ich werde die Leute draußen auch ermüden mittlerweile schon, ja. Aber wie digitale Effekte halt im Vergleich zu Practical Effects aussehen mit der Zeit, ja, ist halt einfach, da sind halt Meilen, also das ist halt ein riesiger Unterschied. Man sieht es ja bei Jurassic Park, ist für mich immer so dieser Go-To-Film, wo du halt die digitalen Effekte hast und du hast die Practical Effects. Und die Practical Effects sehen halt grandios aus. Und dann hast du halt die digitalen Effekte, die für die damalige Zeit immer noch gut aussehen, die aber trotzdem eben wie, ich nenne es, sag jetzt einfach mal, wie so kleine Fremdkörper wirken. Da wird die Illusion dir halt einfach ein bisschen weggenommen im Vergleich zu diesem mechanischen Dinosaurier, den du da siehst, ne?
Ja, und vor allem, hier ist ja Paradebeispiel, es sieht gut aus mit dieser Art von handgemachten Technik. Es kostet weniger. warum nicht? Also wenn ich jetzt einen Marvel-Film mache mit Multiverse, oder geht irgendwie, ja klar, das kann ich nicht mit Modellen machen. Dann ja, natürlich. Es geht ja auch gar nicht anders.
Irgendwo sind Grenzen, genau.
Alles gut, aber für sowas, wo du es de facto nicht brauchst und es sieht so besser aus und es ist billiger, da gibt es gar kein Argument dafür. Außer man ist zu faul oder weiß gar nicht mehr, wie es geht.
Ja. Ja, das Problem hatten wir ja vor kurzem. Wir haben ja bei Hirntod den Film Siam besprochen.
Genau.
Da ist genau das. Das ist ein relativ preisgünstiger Netflix-Film, der aber gerade in seinen Außenaufnahmen immer wieder auf CGI gesetzt hat. Mhm. Und es sieht grottig aus und zerstört jegliche Illusion dessen, dass wir es da mit einer postapokalyptischen Welt zu tun haben. Cross-Promotion, hört euch Hirntod an.
Und guckt nicht Siam. Nicht gucken.
Okay, dann würde ich jetzt hier erstmal den Deckel drauf machen, weil das ist nämlich gerade ein guter Übergang. Ich wollte nämlich noch ein Thema mit euch besprechen, abseits jetzt vom Inhalt. Ich glaube, wir haben alles soweit durch einmal. Weil, was mich nervt, tatsächlich, wir haben Netflix-Produktionen noch und nöcher gerade, die alle irgendwie, zumindest was Filme betrifft, richtig grottig sind. So KI-Einheitsgebrei, Gedöns, was so 200 Millionen US-Dollar kostet, wie Electric State. Und trotzdem gucken das Millionen Menschen an. Aber so ein Film wie Moon, der wirklich mit Herzblut gemacht ist, der wirklich auch was aussagt, wird halt zum Beispiel an den Kinokassen mit 10 Millionen abgestraft. Und ich glaube, heute kennt ihn kaum noch jemand. Ich finde, das ist irgendwie ungerecht.
Ja, aber mein Gott, die Filme werden doch nicht gefeatured, ne?
Ja.
Wenn Netflix aufmachst und dann ploppt der als erstes auf, da gucken den alle. So.
Ja.
Ich meine, ich gucke ihn ja auch. So, mehr oder weniger aus Interesse, weil ich muss ja auch grob wissen, was so aktuell bei Filmen los ist. So kann ich immer nur die alten Schinken gucken. Ne? Dann bin ich so wie Dingo und weiß am Ende des Jahres nicht, wie ich meine Top Ten zusammenkriege. So weiß ich zumindest, meine Flop Ten wird voll, wenn ich mir mal die ganzen Netflix-Kracher angucke.
Wobei das natürlich aber auch ein harter Vergleich ist. Ne? Wir haben ja jetzt bei Moon schon besprochen, dass das jetzt kein Film fürs Massenpublikum ist. Ne? Von daher ist es vielleicht schwierig, ne? Da wäre es vielleicht zutreffender, wenn man jetzt irgendeine andere Produktion, mir fällt jetzt gerade spontan keine ein, die kostengünstiger war, die kleiner war, die auch keine Aufmerksamkeit gekriegt hat, die aber halt mehr, ich sag mal, so ein Massenpublikum anspricht.
Mhm.
Da wäre der Vergleich natürlich dann so ein bisschen zutreffender, weil Moon, ganz ehrlich, schwierig, ne, da ein Publikum dafür zu haben.
Aber wir haben ja
ich mich erinnere bei Moon, Entschuldigung, ich erinnere mich daran, als er damals zumindest hier auf Blu-ray oder so rauskam, dass dann zumindest so in dieser Filmbubble ein recht großer Hype drum war.
Genau, also ich glaube, er findet auch immer sein Publikum, aber wir haben ja grundsätzlich das Problem mit Science-Fiction, glaube ich, weil die meisten Science-Fiction-Filme, die ja ins Kino kommen, floppen ja so oder so.
Ja.
Ne? Also es ist ja meistens, ne, so ein Ding von wegen, selbst wenn das ein richtig, richtig guter Film ist, ist es an den Kinokassen immer ein Risiko, ehrlich gesagt.
Ja, es muss halt Star Wars draufstehen oder vielleicht auch Nolan, so, dann haut es die Leute automatisch rein.
Ja. Mein Appell wäre auf jeden Fall, guckt euch mehr Science-Fiction-Filme an.
So.
Ja, da stimme ich dir natürlich zu.
Alles klar, dann wäre ich mit meiner Frage auch durch, dann würde ich sagen, ich sage schon mal vielen Dank an euch beide und schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr den Film gesehen habt und was ihr von Moon haltet. Ich hoffe ja, dass Duncan Jones immer noch mal irgendwann die Kurve wieder kriegt und zu seinen Wurzeln zurückkehrt und irgendwie noch mal so vielleicht ein paar Indie-Kracher produziert. Das wäre auf jeden Fall ganz schön. Aktuell produziert er eine Comic-Verfilmung, auf die ich sehr gespannt bin. Jetzt muss ich noch mal kurz gucken, wie sie heißt. Genau, Rogue Trooper. Da bin ich mal gespannt, ob das mal wieder was wird. Der ist halt, das wird ein Unreal Engine 5 Film, deswegen bin ich ein bisschen skeptisch, genau. Aber mal schauen, so. Aber Duncan Jones, weiß nicht, der irgendwie hat das nicht funktioniert bisher mit ihm und seiner Karriere.
Ich glaube, das ist ein typisches One-Hit-Wonder. So
genau.
Ein Independent-Knaller zum Start und dann, ja, dann kriegt er ein paar Auftragsarbeiten, die sind alle so eine ja oder
ja, ja.
Das war's dann auch.
Genau.
Das ist meine Meinung.
Aber wie gesagt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten liked uns, teilt uns und verbreitet die Kunde. Und ich sag schon mal Tschüss und gib ab an Jaco.
Ja, auch meinerseits. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an euch beide. Ja, endlich konnten wir ihn sehen, oder ich zumindest, und wir konnten drüber reden. Ich finde, es hat sich gelohnt. Ja, und bis zum nächsten Mal. Wir wissen noch gar nicht, was wir machen, glaube ich, beim nächsten Mal. Das können wir gleich noch klären. Und von daher, mal gucken, was Ding du noch nicht gesehen hat in den letzten 2 Wochen. Von daher, macht's gut, bis zum nächsten Mal, ciao.
Naja, Rampage und Monster sind schon raus, die habe ich jetzt geschaut. Mal wieder.
Na Gott sei Dank, zumindest bei Rampage.
Auch von mir vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit mit uns. Danke an euch beide und meine heutige Tagline:
Don't fear the end of the world. Fear what happens next.
And now, folks, it's time to say goodnight. We sincerely appreciate your patronage and hope we've succeeded in bringing you an enjoyable evening of entertainment. Please drive home carefully and come back again soon. Good night.